Ich habe immer ein großes Problem, nämlich dass der Zeiger an der Uhr sich viel zu schnell dreht. Und so bin ich dankbar, dass ich auch heute Morgen fragen durfte, darf ich ein bisschen überziehen? Und das wird wohl auch so werden, aber einige Gedanken möchte ich uns noch sagen zum Thema Erntedank. Ich bin froh, dass ich gerade heute hier sein darf zu diesem Erntedank-Gottesdienst. Und wir wollen uns diesen kurzen Predigtteil in zwei Teile teilen. Zum einen schauen, wie ist das im Alten Testament im Volk Israel gewesen, und dann auch, was dürfen wir als neutestamentliche Gemeinde daraus nehmen, was dürfen wir lernen, ist es richtig, dass wir Erntedank feiern, ist es zwingend nötig, ist es eine Vorgabe, eine Vorschrift für uns, oder wie sagt die Bibel, was sagt die Bibel dazu? Um es gleich von wegzunehmen, ich bin der Ansicht, es ist gut, dass wir Erntedank feiern, aber wir wollen uns jetzt zunächst zwei Bibelverse oder zwei Bibelstellen lesen aus dem Alten Testament und das uns von daher beleuchten und dann später noch aus dem Neuen Testament einige Verse zulesen. Zunächst aus dem dritten Buch Mose, dem 23. Kapitel. In diesem Kapitel stellt uns Gott und dem Mose und durch Mose auch dem Volk die verschiedenen Feste vor. Es wäre ein ganz eigenes Thema mal für sich, diese einzelnen Feste zu beleuchten, um dann auch herauszuarbeiten, dass diese ganzen Feste alle auf den Herrn Jesus hindeuten und dass in jedem Fest ein Aspekt des Wirkens unseres Herrn dahinter steht. Alles ist zu unserem Vorbild und so weiter geschrieben, auch zu einem Vorbild auf unseren Herrn Jesus. Und das gesamte Alte Testament treibt den Herrn Jesus, so hat es wohl Luther einmal gesagt. Wir wollen uns lesen aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 23, die Verse 9 und 10. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Und noch dazu aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 26, Vers 1 bis 11, dieser Verse. Und es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, und du hast es in Besitz genommen und wohnst darin, dann sollst du von den Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringst, das der Herr dein Gott dir gibt. Und du sollst sie in einen Korb legen und an die Stätte gehen, die der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und du sollst zu dem Priester kommen, der in jenen Tagen da ist, und zu ihm sagen: Ich bezeuge heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, das uns zu geben der Herr unseren Vätern geschworen hat. Und der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor dem Altar des Herrn deines Gottes niedersetzen. Du aber sollst vor dem Herrn deinem Gott anheben und sprechen: Ein umherirrender Aramäer war mein Vater, und er zog nach Ägypten hinab und hielt sich dort als Fremder auf, als ein geringes Häuflein. Doch er wurde dort zu einer großen und starken und zahlreichen Nation. Und die Ägypter misshandelten uns und unterdrückten uns und legten uns harte Arbeit auf. Da schrien wir zum Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr hörte unsere Stimme und sah unser Elend und unsere Mühsal und unsere Bedrängnis. Und der Herr führte uns aus Ägypten heraus mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken und mit Zeichen und Wundern. Und er brachte uns an diese Stätte und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und nun siehe, ich habe diese Erstlinge der Frucht des Landes gebracht, das du, Herr, mir gegeben hast. Und du sollst sie vor dem Herrn, deinen Gott, niederlegen und anbeten vor dem Herrn, deinen Gott. Und du sollst dich an all dem Guten freuen, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat, du und der Levit und der Fremde, der in deiner Mitte wohnt. Bis hierher zunächst. Gott kennt uns Menschen ganz genau. Und eine typische menschliche Eigenschaft ist, dass wir vergesslich sind. Ich habe aus diesem Grund extra am 23. April geheiratet. Das ist dann mein Geburtstag. Und somit ist es nicht so schwierig, auch an den Hochzeitstag zu denken. Ja, es kam nicht ganz aus meinem Wollen heraus. Der Prediger, der den Dienst halten sollte, hatte nur noch dieses Wochenende und diesen Samstag Zeit. Und war ich trotzdem dankbar für. Aber so sind wir Menschen. Wir gewöhnen uns ganz schnell an etwas, was wir genießen, was wir besitzen dürfen. Und auch als ich in der Ukraine war, Ukraine, wie die Ukrainer selber sagen, das hat mich ganz stark bewegt, unter welchen Bedingungen dort die Menschen leben und wohnen. Und trotz alledem haben wir die ganze Zeit, wie wir dort waren, nicht einmal von irgendjemand ein Wort der Klage gehört. Ei, wie geht's uns schlecht und ach und weh. Nein, sondern die Leute sind dort sogar, und so meine ich, trifft vielleicht auch auf Österreich zu, dankbar. Und uns geht es so gut und oftmals haben wir trotzdem noch zu jammern. Das ist ein Grund, weshalb Gott auch diese Feste angeordnet hat, damit sich das Volk Israel zurückerinnern sollten. Und so kommt es ja auch aus diesen Versen im 5. Buch Mose zum Ausdruck, die Bedeutung für Israel. Gott ordnet dem Volk Israel an, sie sollen das bedenken und immer wieder. Und wenn sie diese Gabe der Erstlinge zum Heiligtum zu den Priestern und Leviten bringen, damit auch diese versorgt waren, dann sollten sie sich daran erinnern und das auch wörtlich so zitieren. Sie sollten sich daran erinnern, dass sie einmal diese Verheißung von Gott erhalten hatten. Gott hatte es dem Abraham schon versprochen, dann auch seinen Söhnen und den ganzen Nachkommen. Immer wieder hat Gott Abraham, Isaak und Jakob diese Verheißung erneuert und hat gesagt, ich gebe euch das Land und deine Nachkommen, das Land, was von Milch und Honig überfließt. Und sie mussten viele Generationen warten. Aber Gott hat es immer wieder versprochen und sein Bündnis immer wieder erneuert und gesagt, ich stehe zu meinem Wort, ich verspreche das und ich halte das. Und im ersten Teil, wenn der Israelit nach Jerusalem kam und dort seine Gabe darbrachte, den Zehnten darbrachte, dann hat sich der Israelit zuallererst an dieses Versprechen Gottes erinnert. Gott, du hast es versprochen und so wahr ich hier stehe, tatsächlich, du hast wortwörtlich bis in alle Einzelheiten hinein deine Verheißung erfüllt. Und das war wichtig für die Israeliten damals, dass ihnen das bewusst war, dass wir hier in Israel in diesem Land leben dürfen mit mehreren Ernten pro Jahr, das ist nicht selbstverständlich, sondern das ist das hundertprozentige direkte Wirken Gottes. Und deswegen auch die kurze Aufführung ihrer eigenen Geschichte des Volkes, dass sie nach Ägypten kamen, dort versklavt waren, misshandelt wurden, dass sie Gott angefleht haben, er möge sie herausführen. Und dass Gott das auch getan hat und dass kein einziges Wort von Gottes Versprechungen zu Boden fiel. Alles hat sich buchstäblich erfüllt. Daran haben sie sich erinnert. Und dann kam auch der Dank zum Ausdruck dafür, dass sie das getan haben und dass sie diesen Ertrag genießen durften. Und dann damit auch verbunden die Pflicht, dass sie den Zehnten gaben. Den Zehnten, damit die Priester und auch die Leviten, die zum Dienst am Heiligtum bestimmt waren, eben ihren täglichen Lebensunterhalt hatten. Denn den Leviten wurde ja kein Grundbesitz, ein Erbteil zugewiesen, sondern nur einige Städte mit etwas Boden ringsherum, aber eben kein Landbesitz wie den anderen Stämmen. Und sie waren auf die Versorgung durch die anderen 11 Stämme angewiesen. Und Gott hat das auch so eingerichtet, dass das praktisch sehr gut funktionieren hätte können. Und das ist die Tragik. Die Tragik bei einem Volk Israel, dessen Geschichte sich anschauen lässt wie ein Börsenkurs. Hoch und runter, hoch und runter. Und meistens mehr nach unten als nach oben. Und das ist das Traurige. Das Volk Israel hat über die weitesten Bereiche seiner Existenz den Auftrag und die Aufgaben, die Gott ihnen gegeben hatte, eben nicht erfüllt. Ihr Auftrag war es, ähnlich wie wir das als Christen haben, als ein Licht in die Welt hineinzuleuchten. Gott hat sich das Volk Israel berufen, dass sie Priester für die anderen Völker sein sollten. Aber das hat meist nur in negativer Hinsicht funktioniert, dass die anderen Völker mit Fingern gezeigt haben, schaut nur, was die machen. Aber leider nicht in guter Weise. Und trotz, dass Gott diese Anordnungen gegeben hat, hat das Volk immer wieder gesündigt. Was war die schlimmste Sünde in dem Leben der Israeliten, der Juden? Da gab es zum einen, dass sie anderen Göttern nachgelaufen sind. Das Alte Testament nennt das auch Hinterherhuren. Sie haben also neben Gott andere Götter verehrt, die heidnischen Götter, gerade der Völker, die sie aus Palästina, aus dem Land dort vertrieben hatten. Und selbst die meisten, die diese äußeren Dinge, die Vorgaben, die Gebote Gottes noch ernst genommen haben, die standen nicht mit ihrem Herzen dahinter. Und das ist das eigentliche Problem und auch das Erste. Weil meist der erste Schritt ist, dass man nicht mehr mit dem Herzen dabei ist und wenn irgendwann das Ganze nur noch Mechanik ist und nur noch Gewohnheit ist, dann lässt man auch irgendwann die Gewohnheit hinten runterfallen und macht es auch nicht mehr. Und deswegen ist die erste Sünde schon das unbewusste Hinterherplappern. Und deswegen hat der Herr Jesus eigentlich seinen Jüngern das Vaterunser gelehrt, damit sie nicht daherplappern sollten wie die Heiden. Streng genommen, heilsgeschichtlich gesehen, ist das Vaterunser das Gebet des Reiches und gar nicht für uns Christen gemeint. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das falsch ist, wenn man das betet. Aber das Problem ist gerade das, was der Jesus nicht wollte. Das einfache Plappern, geben wir es zu, ist doch häufig so. Gedankenlos, weil auswendig gelernt, sagt, wird es oftmals daher geredet und man ist mit dem Herzen nicht dabei. Vielleicht in Gedanken so irgendwo, weil man es ja auswendig kennt. Und dieses gedankenlose Tun von irgendetwas, das ist Gott ein furchtbarer Gräuel und ein Ärgernis, worüber Gott traurig ist. Der Prophet Jesaja, auch das ist ja das Evangelium des Alten Testamentes, beschreibt im ersten Kapitel beispielhaft diese innere Einstellung des Volkes Israel. Und dazu möchte ich auch einige Verse lesen. Man müsste ab Vers 10 schon lesen. Ich lese mal ab Vers 11 jetzt. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt. Und am Blut von Stieren und Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat das von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt nicht länger nichtige Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, das Einberufen von Festversammlungen, Sünde und Festversammlungen, eure Festversammlungen ertrage ich nicht. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Und dann kommen einige Anweisungen, was Gott eigentlich von ihnen wollte. Und auf den Kern gebracht ist das: Ich will nicht eure Opfer, sondern dass ihr mir euer Leben schenkt und gehorsam seid. Aber gerade das hat eben nicht mehr funktioniert. Auch zur Zeit des Herrn Jesus, auch schon vorher, als die Sekte der Pharisäer ja gegründet wurde, am Anfang ist das ja eine gute Sache gewesen, diese Pharisäer. Sie waren bemüht, sie haben im Gesetz geforscht und haben auch der Bevölkerung, dem Volk, das mitgeteilt, was Gott wollte. Das Problem begann, als die Pharisäer meinten, die Gebote alleine reichen nicht. Die Gefahr besteht ganz schnell, dass man ein Gebot übertritt. Also bauen wir einen Zaun um die Gebote herum. Also zum Beispiel Thema Sabbat. Am Sabbat durfte keine Arbeit getan werden. Jetzt gehörte er auch zum Arbeiten, dass der Israelit seine Früchte oder das, was er verkaufen wollte, zum Marktplatz trug. Also er lief oder er ritt. Also haben die Pharisäer überlegt, dann muss ja das Reiten oder Laufen ja auch zumindest ab einer gewissen Länge ja Sünde sein und zur Arbeit dazugehören. Also hat man dann festgelegt, dass ab einem Kilometer Laufen oder Reiten, dass das dann Sünde sei, um zu verhindern, dass jemand also von irgendeinem Dorf irgendwelche Sachen woanders hinträgt und da vielleicht Geschäfte macht oder Geschäfte vorbereitet. Und so hat man also um das Sabbatgebot mit diesem zusätzlichen menschlichen Gebot einen Zaun gebaut. Und im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte kamen zu diesem Zaun noch ein Zaun davor dazu. Und so haben sie sogar dann teilweise durch ihre menschlichen Überlieferungen und menschlichen Zusatzgebote, die zum Schutz der Übertretung der eigentlichen Gebote da waren, die Anordnungen von Gott und Mose ausgehebelt. Weil manchmal diese Anordnungen, die sie selbst erfunden haben, kollidierten mit dem, was Gott gesagt hat. Und der Herr Jesus, als er auf der Erde war, hat sich immer wieder gegen diese menschlichen Anordnungen gewandt. Der Herr Jesus hat nicht das Gesetz aufgehoben, er hat es erfüllt, aber diese menschlichen Zusatzgebote, die hat er bewusst ignoriert und übertreten, um damit auch den Pharisäern den Spiegel vor Augen zu halten. Aber diese Anfangszeit zunächst der Pharisäer war gut, weil sie verhindern wollten, dass das Volk Israel gegen das Gesetz verstößt und sie wieder eine Gefangenschaft bekommen würden. Sie haben ja die assyrische Gefangenschaft erlebt, die 10 Stämme, das Nordreich wurde in die Gefangenschaft geführt, fehlt auch bis heute noch in Israel, in Palästina wohnt nicht ein einziger aus den 10 Stämmen, sondern die Israeliten, die in Israel wohnen, sind aus Benjamin und Juda. Und die Anfangszeit war gut. Sie wollten, dass das Gesetz eingehalten wird. Danach kam die babylonische Gefangenschaft. Sie kamen aus der babylonischen Gefangenschaft nach 70 Jahren zurück. Und dann entstand irgendwann diese pharisäische Sekte, weil sie verhindern wollten, dass die Gebote wieder übertreten werden, so massiv, dass Gott so eingreifen würde und sein Volk in die Gefangenschaft führen wollte. Also es war eine ernsthafte Bemühung, aber eben sie gingen zu weit, weil sie zu Gottes Wort hinzufügten. Und in dieser Gefahr stehen auch wir heute, dass wir nicht vom Gottes Wort hinwegnehmen dürfen, aber auch nichts dazu. Das ist beides wichtig. Und das Volk Israel hat also diese Anordnungen erfüllt, aber sie waren nicht mehr mit dem Herzen dabei. Und weil sie es einfach nur noch der Gewohnheit taten, deswegen prangert das Gott durch den Propheten Jesaja so massiv an. Jetzt wollen wir auch noch uns einige Gedanken machen, was dieses Erntedankfest für uns heute eine Bedeutung hat. Nun zum einen aus dem heilsgeschichtlichen Bibelverständnis heraus muss man sagen, wir sind nicht mehr unter diesen Forderungen und Anordnungen im Alten Testament. Wir sind befreit von dem, was das Gesetz sagt. Aber trotzdem ist alles, was im Alten Testament geschrieben steht, für uns wichtig und wir dürfen daraus lernen. Und wenn wir uns an Hebräer 13, Vers 16 erinnern, dass wir das Mitteilen, das Wohltun nicht vergessen sollen, dass wir uns gegenseitig zur Hilfe sein sollen, dann ist das eine Anwendung daraus, eine Übertragung, dass wir füreinander da sind. Dann eine weitere Anwendung, Jakobus 1, Vers 17, dass wir uns erinnern, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von dem himmlischen Vater. Das steht wohl auch auf dem Kärtchen. Ich habe mich heute gefreut, dass das zitiert ist, genau auf der Innenseite von diesem Kürbis. Und das ist sehr wichtig. Und weil wir eben vergessliche Menschen sind, wie ich am Anfang sagte, deswegen ist es gut, wenn wir im Jahr gerade nach der Erntezeit einen besonderen Sonntag haben, wo wir uns besonders daran erinnern, der Herr Jesus hat, der Vater im Himmel, hat uns gut versorgt und wir brauchen nicht Mangel leiden und brauchen keinen Hunger haben, sondern wir haben viel mehr, als wir eigentlich brauchen. Aber ich möchte darüber hinaus noch eine zweite Anwendung ziehen. Auch auf dem Punkt hin, dass das Volk Israel nur noch mit der Gewohnheit nach dabei war. Und ich denke, also speziell mal wir Deutsche, wir stehen auch so in der Gefahr, wir haben das so gedanklich, manchmal auch wirklich in Schriftform, eine Liste. Und dann wird jedes Ereignis, was wichtig ist, mit einem grünen Haken versehen. Ha, geschafft, das haben wir uns hin, haben wir hinter uns. Die Jahresevangelisation ist geschafft. Ja, Erntedank ist geschafft, gut gelaufen, der Herr hat gesegnet. Ja, dann steht noch Weihnachten vor der Tür und wenn wir das alles hinter uns haben, oh, dann schaut das gut aus. Liste, alles grün hinterlegt, jetzt muss ja Gott mit uns zufrieden sein. Und gerade dieses Denken ist eben auch vom Ansatz her schon wieder falsch. Gott erwartet gar nicht, dass wir eine Liste abhaken und dann meinen, jetzt muss er aber zufrieden sein. Das ist im Grunde genommen heidnisches Denken. So machen es die Heiden. Die haben ihre verschiedenen Dinge, die sie für die Götter oder Götzen oder Dämonen machen. Und dann meinen sie, jetzt sind die besänftigt. Und wenn man in den Osten schaut, da werden auch heute noch Kinder geopfert, damit die Dämonen besänftigt sein sollen. Aber es wird getan, um irgendwie jemanden zufriedenzustellen. Jetzt muss er doch zufrieden sein. Und dieses Denken ist manchmal auch in uns Christen zumindest ein Stück weit da. Jetzt habe ich das gemacht, ich habe ein paar Traktate verteilt, ich habe in der Gemeinde sauber gemacht, irgendwelche praktischen Dinge auch, da gibt es ja so viele Dinge. Und dann meint man, ja, jetzt ist Gott zufrieden. Aber Gott will etwas ganz anderes haben. Gott will nicht, dass wir punktuell irgendetwas tun, damit er zufrieden ist, sondern er will uns ganz. Und das ist eine ungeheuer große Herausforderung. Und dazu möchte ich uns noch einen Vers aus dem Neuen Testament lesen, aus dem Hebräerbrief, aus dem Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1 und 2. Da sagt der Apostel Paulus den Römern, aber auch uns, buchstäblich und wörtlich: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist eine ungeheure Herausforderung, weil Gott eben nicht damit zufrieden ist, wenn wir von Zeit zu Zeit oder von mir aus regelmäßig irgendetwas tun, sondern Gott will das Steuerruder unseres Lebens haben. Und das heißt in jedem Moment auch in unserem Alltag. Ein bisschen so, wie das der Peter Nastasichuk gemacht hat. Er hat sich entschieden, ab jetzt suche ich nicht mehr das, was vielleicht für mich förderlich scheint oder für meine Familie. Ich lasse Gott ran und ich lasse Gott alles bestimmen, auch wenn mich das den dreiviertelsten Teil der Woche kostet, wo ich komplett für Gott da bin und er viel Entbehrungen hinter sich hat und seine Familie vermisst hat. Aber auch wenn wir in die Bibel hineinschauen und uns von daher Beispiele anschauen, ein Apostel Paulus als Beispiel, der sein Leben ganz und gar zur Verfügung gestellt hat. Und wenn wir im 2. Thessalonicher Brief diesen Leidenskatalog uns anschauen, was der Apostel Paulus alles erduldet hat um Christi willen. Denn das hat er nicht niedergeschrieben, um sich doch ein wenig auf die Schulter zu klopfen und sich zu loben. Nein, sondern es ist als Vorbild für uns geschrieben. Oder wir sehen uns Abraham an. Abraham hat mit seiner Entscheidung, die Gott dazu bewogen hat, zu sagen, Abraham ist gerecht. Manchmal meinen wir, Abraham ist gerecht gesprochen worden, weil er bereit war, seinen Sohn zu opfern. Das ist aber gar nicht wahr. Abraham war schon lange vorher mit dem Prädikat ausgezeichnet, er ist gerecht, und zwar deswegen, weil er aus seinem Volk, aus seinem Land ausgezogen ist, weil er Gottes Wort gehorsam war und weil er der Verheißung Gottes glaubte. Das gereichte ihm dazu, dass Gott sagte, er ist gerecht. Und diese Entscheidung, dass Abraham sagte, ich ziehe aus meinem Volk, aus meiner Stadt heraus, Das war eine Lebensentscheidung, die alle Bereiche seines Lebens betroffen haben. Er hat dort in einer festen Stadt gewohnt, mit den entsprechenden Annehmlichkeiten dazu. Und er ist als Nomade in einem Zelt durch die Welt gezogen. Wenn wir uns die Hure Rahab anschauen, sie hat von Gott gehört gehabt, sie erzählt das ja den Kundschaftern in ihrem Zeugnis, dass sie von Gott gehört hat als den allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschafft hat und von seinen Machttaten. Und sie hat sich für sich persönlich entschieden, diesem Gott angehören zu wollen. Und diese Entscheidung beinhaltete, dass sie bereit war, ihr Leben hinzugeben. Sie hat die Kundschafter beherbergt, versteckt und heimlich entlassen. Und wenn das schief gegangen wäre, hätte sie ihr Leben verwirkt. Die Entscheidung, die sie getroffen hatte, den Kundschaftern die Hilfe zu geben, die sie notwendig hatten, damit die Kundschafter überleben, zeigt, dass sie ihr Leben riskiert hat und dass sie ihr Leben Gott zur Verfügung gestellt hat. Und nicht mehr, aber auch nicht weniger, verlangt unser Herr von uns heute. Und das ist so der Anspruch von Erntedank auch an uns. Ist Erntedank ein Tag in meinem Leben, wo ich heute einmal ganz besonders mich erinnere, Gott hat mich gut versorgt das ganze letzte Jahr und die Ernte ist gut ausgefallen, die Voraussetzungen sind gut, dass das kommende Jahr sehr gut sein darf? Oder ist Erntedank jeden Tag in meinem Leben, weil ich Gott durch mein praktisches Leben danke? Nicht aus Zwang heraus, weil vom Alten Testament her die Juden damals diese strengen Anordnungen hatten. Die konnten nicht die Feste feiern, die mussten die feiern. Das waren verbindliche Anordnungen. Aber Gott will von uns kein verbindliches Abarbeiten von irgendwelchen Vorschriften. Gott will unser Herz. Er will, dass wir ihm unser Leben aus Liebe schenken. Nicht daraus heraus, weil wir meinen, eine Pflicht erfüllen zu müssen, sondern aus Liebe ihm unser Leben weihen. Er hat es verdient, dass wir ihm mindestens das geben, weil er alles dran gesetzt hat, um uns zu erretten von dem Zorn Gottes, weil wir diese wunderbare Zukunft bei ihm haben werden, im Himmel einmal bei ihm zu sein, in der wunderbaren Stellung als Braut von unserem Herrn, der das Haupt und der Bräutigam sein möchte. Ich lese zum Abschluss diesen einen Vers aus Römer 12, Vers 1 noch einmal, um dass wir das in uns wirken lassen. Und der Herr möge es schenken, dass wir es nicht nur hören, sondern umsetzen können in unserem Alltag. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Dazu mögt der Herr Gnade schenken. Amen.